Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates.
OMKB Updates.
Der Podcast für Digital Business, Marketing, Technology
und Innovation.
Dich erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger und Mario Rose.
Gut, dann herzlich willkommen, liebe OMKB-Audience, zurück nach einer kurzen Pause. Und heute darf ich hier auf der OMKB-Couch den lieben Heiko Kroll begrüßen. Heiko, erstmal herzlich willkommen hier bei uns. Und ich werde euch den Heiko einmal jetzt ganz kurz vorstellen. Dr. Heiko Kroll, du bist CEO der Coffee Perfect Gruppe und hast zuvor unzählige Managementpositionen inne gehabt. Ich glaube, eine der Managementpositionen, die ich hier nochmal hervorheben möchte, ist dein CFO-Titel bei der Securitas Holding, was dem einen oder anderen durchaus, glaube ich, ein Begriff sein dürfte, weil die Mitarbeiterzahl ja doch sehr, sehr groß ist, aber darüber werden wir gleich auch nochmal kurz sprechen. Deine berufliche Karriere hast du bei der weltweit tätigen Unternehmensberatung Booz Allen Hamilton gestartet und bist mittlerweile über 20 Jahren auch in diesen Managementfunktionen aktiv. Herzlich willkommen hier bei uns. Ich freue mich gleich mit dir über ganz, ganz viele verschiedene Themen sprechen zu dürfen. Bin schon sehr, sehr gespannt. Und ich habe mich im Vorfeld natürlich ein bisschen schlau gelesen. Auf eurer Webseite habe ich ein schönes Zitat eines eurer Kunden gefunden, der da sagt, der erste Schluck Kaffee am Morgen entscheidet darüber, ob ein Tag gut wird oder schlecht wird. Das ist mir im Kopf geblieben und ich hoffe, dein erster Schluck Kaffee heute war positiv oder hat dich positiv gestimmt für das Gespräch, worüber wir jetzt auch nochmal etwas detaillierter sprechen werden, ist unter anderem die Geschichte von Coffee Perfect. Heiko, kannst du uns ein bisschen was zu der Geschichte von Coffee Perfect erzählen? Wie ist das Unternehmen entstanden? Wo steht ihr vielleicht heute? Wie war die Entwicklungsgeschichte? Das würde mich und die Audience mit Sicherheit sehr stark interessieren.
Ja, einmal danke, dass ich hier sein darf. Ja, Coffee Perfect hat eigentlich eine sehr lange Geschichte und eigentlich nicht. Also wir sind im Jahr 2014 als Spin-off von Kaffeepartner, also das Unternehmen, also als Rechtsform gibt es schon länger. Aber 2014 hat man gesagt, wir nehmen einfach eine GmbH von Kaffeepartner und probieren mal aus, im B2C-Kundengeschäft tätig zu werden. Und das hat man relativ schnell gemerkt, dass es ein ganz anderes Geschäft ist, auch ein bisschen schwieriger ist. Und so ist im Jahr 2015 dann Coffee Perfect eigentlich in der jetzigen Form entstanden. Da hat man dann gesagt, okay, wir gehen wieder auf B2B, wir gehen wieder in den Bereich rein und machen eigentlich ein paralleles Geschäft zu Kaffeepartner auf. Und so ist dann Coffee Perfect entstanden. Und ja, eigentlich, wenn man jetzt sich so die Ergebnisse anguckt, seit 2015 bis jetzt durchgehend ein sehr, sehr starkes Wachstum. Und ich hatte damals mal wir haben jetzt 25.000 Kunden. Also wow. Jetzt vor kurzem im Oktober hatten wir 25.000 Kunden. Und ich hatte vor 2 Jahren den Andreas Ost mal gefragt, der ja mit Kaffeepartner da das Unternehmen groß gemacht hat. Wie lange habt ihr denn gebraucht? 20.000. Und dann hat er gesagt, 25 Jahre. Und wow. Coffee Perfect hat es irgendwie in 5 oder 6 Jahren geschafft. Also der Wachstum ist sehr, sehr stark gewesen.
Ja. Wow. Das heißt, eine deutliche Beschleunigung gegenüber dem Referenzbeispiel. Würdest du das zurückführen auf die Marktsituation oder generell, weil natürlich auch das Unternehmen vielleicht einen gewissen Wissensvorsprung an dem Punkt gehabt hat?
Genau, also es ist einmal Wissensvorsprung und das Ziel von Coffee Perfect war ja auch recht schnell zu wachsen, bis Corona natürlich kam. Corona hat ja so viele Firmen umgehauen auch und Coffee Perfect hat es auch stark getroffen. Sage ich vielleicht gleich nochmal was zu, wie wir dann den Wandel geschafft haben. Aber erstmal war es halt, Marktanteile auszubauen und da wurde sehr, sehr viel Fokus drauf gelegt.
Corona dürfte für euch relativ heftig gewesen sein, oder? Ich meine, am Ende des Tages, viele eurer B2B-orientierten Unternehmen, die eure Produkte beziehen, mussten zumachen, für mehrere Monate. Ja. Also es war schon eine schwierige Phase.
Genau, wir haben ja den Direktvertrieb auch. Also wir haben Vertriebler, die wirklich dann zu Kunden fahren und Maschinen vorstellen. Und das ging dann alles nicht. Und wir haben Mitarbeiter in Kurzarbeit gesteckt. Und das hat sich halt über längere Zeit hingezogen. Und das hat also umsatzmäßig auch deutlich, haben wir das gemerkt, ja.
Okay, verstanden. Heiko, deine persönliche Motivation, ich habe ja gerade schon gesagt, du kommst ja unter anderem auch aus Unternehmen, die deutlich größer sind als Coffee Perfect, kann man glaube ich so sagen. Du warst vorher als CFO aktiv, heute bist du als CEO aktiv. Ja. Was ist deine persönliche Motivation gewesen, aus einem großen Konzernkonstrukt, ja, mit einem Fokus auf Finance, eher in Richtung CEO eines eher kleinen mittelständischen Unternehmens zu gehen?
Ja, ja. Also es war, ich hole mal ein bisschen aus, wenn es okay ist. Für mich waren immer mehrere Beweggründe, in Managementpositionen zu kommen. Also Finanzen kann ich, also ich bin sehr analytisch, habe BWL studiert, habe in diesem Bereich sehr, sehr viele Jahre in der Unternehmensberatung auch aktiv gearbeitet. Aber mich haben auch immer Menschen und also Personalführung und Unternehmensführung interessiert. Und wenn man in einem Konzern, und ich meine, bei Securitas war ich Finanzvorstand und wir haben 20.000 Mitarbeiter gehabt, das ist ja schon eine große Nummer. Aber letztendlich, das Unternehmen führt man in der Zentrale. Ja, also die hauptsächlich die strategischen Entscheidungen werden ja immer im Headquarter getroffen. Und für mich war das in 21 so, wo ich gesagt habe, ist es das, also ich meine, gut, bin Finanzvorstand, verdiene ganz gutes Geld, aber ich möchte eigentlich Unternehmer sein. Ich möchte eigentlich mehr Entrepreneur sein. Und dann habe ich geguckt, ich habe also eine vernünftige Vereinbarung, ich hatte einen 5-Jahres-Vertrag, habe gesagt, ich möchte nicht verlängern, ich möchte eine vernünftige Übergabe machen und suche mir etwas Neues. Und habe ursprünglich vorgehabt, ein IT-Unternehmen zu kaufen oder mich irgendwo zu beteiligen oder mich komplett selbstständig zu machen und war halt in vielen Gesprächen und habe unter anderem den Marc Beimforde hier, der ehemalige Geschäftsführer von Coffee Perfect, kennengelernt. Und wir haben über 6-7 Monate diskutiert und uns ausgetauscht. Und die Chemie hat gepasst. Also wir haben einfach, es hat einfach gepasst. Ich glaube, okay, mit ihm kann man zusammen das Unternehmen nach vorne entwickeln. Dann will ich aber auch Gesellschafter sein, also nicht nur Angestellter, sondern ich möchte auch Shareholder sein. Hab dann die Gespräche auch mit den Familien, mit den Gesellschafterfamilien geführt. Das hat auch ganz gut gepasst und bin dann so zu Coffee Perfect gekommen.
Okay. Das heißt, das war für dich ein Prozess, der wohl durchdacht war. Also du hast für dich selbst auch eine Entscheidung getroffen. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, hat dir der Gestaltungsspielraum, vor allem auch in diesem kulturellen Rahmen, aber auch dieses Entrepreneurship gefehlt.
Ja, das war also ein Beispiel. Ich habe für mich immer andere Relationen, also Größenverhältnisse. Wir haben ja in 21 war ja Corona. Und dann habe ich gedacht, okay, wir haben am Standort haben ungefähr hier, also wir haben Coffee Perfect so 300 Mitarbeiter und am Standort ungefähr 100 Mitarbeiter, jetzt haben wir 120 oder 125 Mitarbeiter. Und ich habe gedacht, mit Corona kannst du halt schlecht mit den Leuten reden, so in der Gruppe, die kennenlernen. Ich habe gedacht, dann führe ich halt Einzelgespräche. Wir haben ja angeguckt, wie Einzelgespräche sind, also sind nur 100. Also für mich sind die Relationen halt nicht viel. Ich habe einfach Einzelgespräche geführt, die Leute kennengelernt. Und das kannst du halt in kleinen Unternehmen machen und Mittelstandsunternehmen, wo du einfach sagst, so, einmal hochkrempeln und nach vorne, ja.
Okay, spannend, aber höre ich heute auch zum ersten Mal. Also es ist mit Sicherheit auch ein zeitliches Investment gewesen.
Die Mitarbeiter haben sich gefreut, das weil sie konnten nämlich aus ihrem Homeoffice mal wieder ins Büro kommen. Ja. Also es war eigentlich vorteilhaft. Und wie gesagt, ich habe mich mit auf allen Ebenen, ja, auch im Lager, also ja, gerne auch im Lager, also mit allen Mitarbeitern möchte ich sprechen, möchte ich kennenlernen.
Ja. Na und ich finde, das ist auch eine tolle Wertschätzung. Ja, also ich glaube, viele Mitarbeiter sind immer sehr häufig weit weg vom CEO, wenn dann wirklich so ein proaktives Angebot kommt. Also großes zeitliches Investment finde ich sehr gut. Wenn du jetzt nochmal so ein bisschen zurückblickst, Heiko, was waren denn so für dich die wichtigsten Meilensteine und neben dem Meilenstein interessiert mich vor allem auch, was waren so die wichtigsten Erfahrungen, ja, wenn du so ein bisschen Revue passieren lässt die letzten Jahre. Wo würdest du sagen, das war eine Erfahrung, die habe ich vielleicht auch so gar nicht erwartet, sie zu sammeln, aber ich bin eigentlich per se sehr glücklich, dass sie so eingetroffen ist, ne?
Ja. Also beruflich, in den beruflichen Stationen habe ich halt immer Ziele gehabt. Also ich habe einmal ja meine eigenen berufliche Weiterbildung immer in den Vordergrund gestellt. Ich wollte immer, also ich bin eigentlich vom Kopf her ein lebenslanger Student. Ich mag immer Dinge dazu zu lernen, also auch Digitalisierung und Trends und analysiere gerne. Und das war für mich etwas, was mich immer geprägt hat, weil ich das dann meistens auch mit dem Beruf verbinden konnte. Und habe dann beispielsweise bei Securitas eine Digitalisierungsstrategie gemacht, war für also Securitas hatte 75 Gesellschaften nur in Deutschland und dann kein einheitliches System, lass uns ein ERP-System einführen, lass uns die Bereiche Digitalisierung, lass uns zentrale Systeme und habe erst angefangen, mal eine Strategie aufzubauen und die dann auch umgesetzt und nachdem ich meine Projekte beendet habe, habe ich dann gesagt, jetzt suche ich mir eine neue Herausforderung, aber das zeigt halt, man muss halt die Dinge einfach anpacken und nicht nur reden, sondern wirklich analysieren, reingehen. Der Unternehmensberater beispielsweise, wo ich ja sehr viele Jahre war, das ist halt Unternehmensberatung, analysieren, geben, erarbeiten Konzepte. Aber dann gehen sie meistens raus. Und das Operative, das ist ja das, was schwierig ist. Und das kann ich halt beides. Das war gut. Und wenn ich auf Coffee Perfect gehe, ist eigentlich eine sehr bewegende Situation eingetroffen, also auch eine traurige Situation. Ich bin ja mit Marc Beimforde, wir waren beide Co-CEO. Im April habe ich angefangen, 21, und im Dezember 21 ist Marc tödlich verunglückt beim Autounfall. Und das war eigentlich etwas, was sehr, sehr bewegend auch für mich war, weil ich stand auf einmal im Dezember 21 da mit einem Corona-gebeutelten Unternehmen, also zwei heftige Jahre, die auch finanziell das Unternehmen sehr, sehr gestreckt haben. Marc Beimforde, der das Unternehmen mit aufgebaut hat, war auf einmal nicht mehr da und ich bin am nächsten Tag ins Büro gegangen, habe morgens alle Leute zusammengetrommelt und habe alle darüber informiert und also diese Schockstarre, die man hatte. Und was haben wir aber gemacht? Wir haben gesagt, okay, was ist im Sinne auch von Marc, das Unternehmen nach vorne zu bringen? Und dann sind wir reingegangen und haben in alle Prozesse reingeschaut. Wir haben organisatorisch Themen verändert. Und das hat eigentlich dazu getragen, dass Coffee Perfect jetzt sehr, sehr stark ist. Es ist aber, wenn man so ein bisschen historisch zurückguckt, schon eine Schockstarre gewesen für uns.
Glaube ich, ein sehr einschneidendes Ereignis. Nicht nur für dich, sondern für das gesamte Unternehmen.
Genau.
Marc, lass uns, Heiko, lass uns kurz über das Thema Innovation und Produktentwicklung sprechen. Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass du ein lebenslanger Student, was das glaube ich gerade benannt bist. Lass uns mal auf Coffee Perfect schauen und auch auf die Innovationsprozesse. Wie entstehen bei euch neue Produktideen? Kannst du uns da so ein bisschen mit auf die Reise nehmen?
Ja, also zum einen habe ich natürlich wahnsinnige Expertise im Haus. Und was habe ich gemacht? Ich habe alle 14 Tage ein Business Development Meeting, habe so die kreativsten Köpfe aus dem Unternehmen dann einmal 3-4 Stunden zusammen, jeden Mittwoch oder alle 14 Tage Mittwochs. Und wir diskutieren Trends, wir besuchen Messen natürlich, wir haben viel Kontakte zu Lieferanten und sind vom Kopf her auch sehr innovativ, auch digital. Und damit befruchten wir uns eigentlich gegenseitig. Also wir sind sehr viel auch im Ausland unterwegs, wir lesen viel und manche Länder sind natürlich schon viel weiter als Deutschland. Wir haben vielleicht auch ein paar Regularien, die einfach noch ein bisschen länger dauern. Aber diese Trends mit aufzunehmen, das ist gut. Und wir sind, und das ist ein Vorteil, wir haben halt sehr, sehr viel Knowledge, Wissen im Unternehmen und wir haben bei uns in der DNA festgehalten, dass wir gesagt haben, wir wollen 80% Qualität sein, weil wir sind kein Produkthersteller, also wir entwickeln Maschinen, aber wir lassen sie produzieren, ja, es sind unsere Maschinen, aber wir lassen sie halt produzieren, wir haben ja keine eigenen Produktionsstraßen für Maschinen, aber wir wollen 20% innovativ sein und das haben wir bis dato immer geschafft, auch immer den Markt zumindest mit nach vorne zu treiben. Und also das ist etwas, uns wird es auch so langweilig. Also wir wollen halt auch da innovativ rangehen.
Auf welche Länder blickst du da ganz, ganz besonders? Ist es immer noch typischerweise Amerika, UK oder sagst du, nee, mittlerweile gucken wir auch in Richtung Asien natürlich oder auch Richtung Afrika, wo viel Innovation entsteht. Wie geht ihr diesen Prozess an und gehst du auch wirklich dann in die Länder hinein oder wie funktioniert dieser Prozess?
Also ich war im Oktober war ich noch in China, in Shanghai. Mhm. Und wenn man sich das anguckt, also ich bin ein großer Amerika-Fan, also ich bin sehr viel in Amerika, aber wenn ich auch mal nach Shanghai gehe, wie technologisch die schon weiter sind, auch viel weiter als Deutschland. Also wir haben es verschlagen, also zum Beispiel mit dem Transrapid kann man dann ja auch mal fahren. Ja, also Deutschland entwickelt und in China einfach umgesetzt. Das zeigt einfach, dass andere Länder viel schneller vorangehen. Und ne, wir gehen in die einzelnen Länder rein. Also es ist auch keine Spaßreise, sondern wir haben dann wirklich auch Kontakte und machen sehr, sehr viel. Und wir machen so ein bisschen das chinesische Modell. Wir kopieren dann halt auch von anderen Ländern, ja.
Okay, das finde ich an dem Punkt auch erstmal valide. Aber spannend, dass ihr wirklich bei euch auch eine DNA, einen ganz, ganz festen Prozess installiert habt, der sagt 80%, ja. 20% aber ganz, ganz klar auch in Richtung Innovation, ja. Auch wenn wir damit heute unmittelbar kein Geld verdienen.
Richtig.
Das ist natürlich auch eine Luxussituation, ja. Die muss man sich erarbeiten. Das setzt ihr aber auch so ganz konsequent um.
Richtig, ja.
Okay, stark. Jetzt habt ihr ja 25.000 Kunden, sagtest du am Anfang. Das heißt 25.000 verschiedene Einzelmeinungen. Ja?
Ja.
Wie kommt denn dieses Kundenfeedback? Also wie versucht ihr dieses Kundenfeedback zu verarbeiten? Was macht ihr vielleicht auch in Richtung Customer Success Management? Wie versucht ihr diesen wichtigen Bestandteil eures Businesses? Weil am Ende produziert ihr natürlich keine Maschinen, aber ihr arbeitet eben für eure Kunden und für die Zufriedenheit eurer Kunden. Und eure Kunden haben dann ja wiederum auch viele, viele weitere Kunden. Ja? Das wäre aber eine interessante Kennzahl. Ich weiß gar nicht, ob du die benennen kannst, wie viele Endkunden ihr eigentlich in Summe erreicht, ja, über eure 25.000 B2B-Kunden. Aber wie geht ihr mit dem Thema um?
Ja, also zum einen haben wir sehr, sehr stark Fokus auch auf unsere Bewertungsportale gelegt. Das heißt, wir gucken uns das an, also Google-Bewertung, okay. Kommunu-Bewertung natürlich für Mitarbeiter.
Trustpilot.
Trustpilot sind uns sehr wichtig. Und es ist bei uns meistens so, dass Beschwerden bei mir landen.
Okay.
Das heißt, ich kriege die Beschwerden weiter und das möchte natürlich keiner im Unternehmen. Also keiner möchte dann einen Anruf von Heiko bekommen.
Zweifel nicht.
Das ist jetzt mittlerweile schon so auch in der DNA. Wir haben einen Vertrieb und es ist ja einfach, ich will nichts Falsches sagen, aber es ist manchmal einfach, etwas zu verkaufen und der Servicetechniker muss es ausbaden. Ja, das heißt, das wollte ich halt auch kombinieren, dass ich sage, verkauft nur das, was wir auch verkaufen können.
Das Leistungsversprechen.
Genau, also das Richtige, sonst hat der Techniker hinterher die Schwierigkeit, weil der Techniker ist beim Kunden und sagt, der Vertriebler hat mir was anderes versprochen. Das haben wir geändert, das gibt es nicht mehr, sondern die telefonieren miteinander und sagen, kannst du das machen? Ja, dann kann ich das auch verkaufen. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation. Ich habe also eigentlich nicht mehr Gruppen, sondern Teams geschaffen, die dann ganzheitlich kundenorientiert auch denken. Und wir haben auch Werte entwickelt zusammen. Und ein Wert ist halt Kundenorientierung. Und dieser Kundenorientierungswert kam von unseren Servicetechnikern. Also ich habe die Werte mit den Mitarbeitern erarbeitet. Und das kam von den Kunden, von den Servicetechnik. Und das ist gut, ja.
Das ist gut. Das heißt, diese käuferische Wahrheit, die Vertriebler ja manchmal an den Tag legen, die wird da so ein bisschen gebremst in Form dessen, dass man ganz bewusst sagt, okay, wir müssen miteinander sprechen. Das heißt, ich schaue euch die Bewertungsplattform an, versucht dahingehend auch zu reagieren. Beschwerden landen im Zweifel bei dir. Und das möchte man ja vielleicht dann tatsächlich nicht als Mitarbeiter. Nehmt ihr dann dieses Kundenfeedback dann auch nochmal mit in interne Runden und versucht im Rahmen eurer Produktinnovation auch darauf Rücksicht zu nehmen oder das Ganze dann dort auch zu installieren?
Ja, also das ist etwas, also ich liebe es, Feedback zu geben und ich liebe es auch, Feedback aufzunehmen. Und wir haben halt auch Kunden, die sind zufrieden, aber die möchten mehr. Und das sind eigentlich gute Kunden, indem man mal in den Dialog geht, die dann einfach auch sagen, keine Ahnung, ich brauche, also Milch ist halt zum Beispiel ein Thema. Also normale Frischmilch ist das eine, aber es gibt halt Sojamilch, es gibt diese Milch, es gibt Mandelmilch. Und man sagt, wir brauchen irgendwie einen Kühlschrank und eine Maschine, wo wir dann drei Milchsorten bedienen können, dass man es direkt auswählen kann. Das sind, wo man einfach sagt, ja, das stimmt. Also wenn da der Markt ist, wenn da die Idee ist, dann guckt man natürlich auch, können wir das realisieren? Wenn das nur einer ist, dann ist es vielleicht etwas schwieriger. Klar. Aber das mitzunehmen, wie ist der Trend? Und das ist sehr wichtig, weil letztendlich wollen wir als Coffee Perfect lange unsere Kundenbindung haben. Also wir wollen nicht nur eine Maschine zur Verfügung stellen und dann sehen wir uns nicht mehr, sondern wir möchten halt die Kundenbeziehung. Also wir sind ein Kaffeeunternehmen, wir machen auch Wasser und wir machen auch Snack, aber der Mittelpunkt ist halt die Emotion, ist halt Kaffee. Ja. Kaffee. Und da wollen wir halt eine langfristige Kundenbeziehung. Das geht nur, wenn man auch den Kunden zuhört.
Das ist eine lange Customer Lifetime Value und ganz, ganz klar eben auch dieses Genussprodukt Kaffee, was ja wirklich auch ein Genussprodukt ist, in den Vordergrund zu stellen. Jetzt haben wir ja viel über Innovation gesprochen, Kundenfeedback, etc. Jetzt hat der ein oder andere vielleicht auch, wenn er sich jetzt separat mit eurer Website oder mit Pressemitteilungen beschäftigt hat, gesehen, dass ihr eine sehr, sehr starke Partnerschaft mit Starbucks seit einigen Monaten auch an den Start gebracht habt, wie man so schön sagt. Was hat das damit auf sich und wie hat die Einführung von diesen neuen Produktlinien oder was hat das mit euch als Organisation getan und inwieweit ist diese Kooperation für euch auch sinnvoll oder trägt Früchte?
Ja, also einmal bin ich super happy mit der Kooperation mit Starbucks, weil letztendlich haben wir zwei coole Teams zusammengebracht. Also wir sind sehr, sehr stark im Vertrieb, wir haben eine sehr starke Serviceorganisation und wir sind professionell von unseren Abläufen. Und Starbucks ist halt weltweit bekannt für guten Kaffee. Und also wenn man mal überlegt, Starbucks hat 5% von den weltweiten Arabica-Bohnen kauft Starbucks auf, weltweit. Also das sind richtig viele Bohnen. Ja. Das ist eine Riesenmasse. Und diese Kombination zusammenzubringen, also das einmal diese Marke und steht halt auch für Qualität mit unserem Service, das ist natürlich super. Und wenn man das auch mal ein bisschen weiterspinnt, ist das auch innovativ, weil was möchte Starbucks erreichen? Man möchte, dass wieder die Mitarbeiter, also es ist ja B2B, dass die Mitarbeiter wieder aus ihrem Homeoffice zurück in die Büros kommen. Und wie kriegt man die zurück? Indem man eine coole Starbucks-Zeit ausstellt, mit einer guten Maschine, mit dem bekannten Starbucks-Geschmack, also mit Sirup, mit allem drum und dran, also alles, was da möglich ist. Und das ist ja schon etwas, was man in Amerika beispielsweise ohne Probleme, man geht in Hotels rein, man hat einen Starbucks-Corner, man geht in große Büros rein, hat die. In Deutschland gibt es das fast gar nicht. Und da sind wir da schon sehr, sehr gut unterwegs und haben auch schon sehr viele Anfragen generiert und auch schon die einigen Mitarbeiter wieder zurück in die Büros geholt durch Starbucks-Sites. Ja, bei uns selbst steht natürlich auch einer. Ja.
Das heißt, der Ansatz hier ist ganz klar, auch Mehrwerte zu schaffen, auch in Richtung Wertschätzung für die Mitarbeiter. Und kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann natürlich ein Starbucks-Corner im Unternehmen da auch einen absoluten Mehrwert für die Mitarbeiter schafft.
Genau, und es ist, also mir hat eine Person gesagt, aber Starbucks hat ja auch, ich meine, es gibt ja auch eine Rufsache, also es hat ja auch nicht immer den besten Ruf, aber geh doch einfach mal zu einem Starbucks-Laden und guck doch mal, wie viele Menschen da anstehen und sich einen Kaffee holen. Also es sind immer wieder junge Menschen und das sind eigentlich die potenziellen Arbeitnehmer, die man haben möchte. Man möchte doch Generationen reinholen. Das heißt, das ist aus meiner Sicht der Trend und der ist auch gut. Und wie gesagt, die Qualität von den Starbucks-Bohnen ist ja auch da. Also sonst würden ja auch nicht so viele Menschen so viel Geld für eine Tasse Kaffee ausgeben.
Absolut. Und ich finde auch dieser Name Starbucks, das ist ja gerade auch nochmal dargestellt, wie wahnsinnig groß Starbucks ist. Auch wenn man sich die Umsatzzahlen anschaut, gibt es wenige Unternehmen in diesem Segment, die solche Umsätze produzieren. Ich glaube, McDonald's, wenn man sie miteinander vergleichen möchte, liegt davor, aber danach folgt eigentlich auch schon Starbucks. So ein Name strahlt natürlich dann auch auf Coffee Perfect ab. So, ja, und das erwartet man, glaube ich, dann im ersten Moment nicht, ist dann aber sehr, sehr erstaunt darüber. Und ich glaube, da ist euch zumindest von meinem Blickwinkel heraus was ganz, ganz Tolles gelungen.
Ja, ja absolut.
Sehr schön.
McDonald's hat im Übrigen, die haben ja diese Apfeltüten, ne? 10% der Äpfel in Amerika werden durch McDonald's produziert. Wow. So.
Genau, das Side-Effekt. Ja. Okay, vom Referenzbeispiel her durchaus miteinander zu vergleichen. Vielleicht abschließend noch zu diesem Thema. Was sind denn für dich die Zukunftstrends in der Industrie? Weil du hast gerade darüber gesprochen, du warst jetzt in Shanghai, du warst in China, ihr habt das Thema 20% Innovationsmanagement bei euch. Wenn du so ein bisschen nach vorne blickst, was sind denn die Zukunftstrends ganz konkret für eure Branche oder für eure Industrie?
Also zum einen sieht man sehr, sehr stark jetzt den Trend Richtung Smart Fridge. Das heißt, das sind so eine Art Snackout oder große Kühlschränke, wo man reingeht, sich ein Getränk nimmt oder einen Apfel nimmt oder einen Joghurt nimmt oder entweder über ein Kamerasystem oder über das Gewicht wird dann halt ausgerechnet, was rausgenommen worden ist und wird gleichzeitig auch belastet, also die Zahlungsabwicklung. Das ist also eine Sache. Dann ähnlich wie beispielsweise in Zahlungsabwicklung wie Alipay, also dass man mit dem Gesichtsausdruck und dem Lächeln eigentlich bezahlt. Das ist halt einfach in die Kamera gucken und lächeln und dann wird es bezahlt. Solche Trends sehen wir natürlich auch. Das haben wir natürlich in Europa und insbesondere in Deutschland auch Datenschutzthemen, die immer wieder aufpoppen. klappen, aber auch da geht es natürlich darum, dass man in diesem Bereich sehr, sehr viel machen kann. Und wir sind im Bereich Telemetrie natürlich auch sehr stark, also da kann man einiges machen. Wir haben viele Bauernhöfe, die mit ihren Snackautomaten natürlich sofort gucken können, wie ist die Kühlkette, wie ist der Bestand, ich muss wieder auffüllen. Das kann man natürlich alles über eine Telemetrie sauber herausfinden und auch tracken.
Okay, das heißt viel auch in Richtung Prozessautomatisierung, ja, und Digitalisierung, mhm, wo du die Trends siehst. Okay, und da eignet sich mit Sicherheit China durchaus. Bleiben wir beim Thema Digitalisierung und Prozessoptimierung, künstliche Intelligenz. Wo glaubst du, ist die Rolle der Digitalisierung vor allem im Betriebs- und Geschäftsprozess gegeben oder wo siehst du hier noch Optimierungspotenzial? Vielleicht nicht nur bei euch, sondern wenn du einfach mal so ein bisschen branchenweit blickst.
Also ich fange mal dann bei uns an. Also wir führen gerade ein ERP-System ein, ein Business Central von Microsoft, und wir haben uns Zeit genommen, also wir wollen es bis Ende 25 abgeschlossen haben. Warum? Weil wir gleichzeitig wieder unsere Prozesse überprüfen. Also ich mag das halt immer wieder überprüfen. Ich habe es auch den Mitarbeitern gesagt, also ich ändere so lange, bis es gut läuft. Ja, und das ist halt, man muss immer wieder anfangen. Und das ist im Rahmen der Digitalisierung natürlich möglich. Wenn wir jetzt beispielsweise, wir haben ja einen Außendienst, und wenn ich im Rahmen von einem ERP-System ein Tourenoptimierungsprogramm noch gleichzeitig mit zur Verfügung stelle, ist das ja wieder etwas, was hilft. Dann spart man Kosten, ja, also Zeit, Arbeitszeit und CO2-Ausstoß. Und das ist etwas, was wichtig ist, dass man halt auch digital mit der Zeit geht und Dinge optimiert. Im Bereich der Branche oder ein bisschen weiter geguckt, werden wir ja mit diesem ESG, was ja kommen wird, viel verändern müssen. Wir werden viel reporten. Das heißt, wir müssen so ein bisschen auch an die Nachhaltigkeit denken, an CO2-Ausstöße. Und ich glaube, da hat man eine Menge Dinge, die man machen kann. Vielleicht auch digitale Beratung. Also das sind Themen. Auch das habe ich mir angeguckt, auch digitale Vertriebsstrategien. Aber auch da muss man realistisch sein, weil wir haben Kunden, die vielleicht noch nicht so digital sein möchten. Klar. Also manche möchten es auch einfach. Wir haben aber auch Mitarbeiter, die ein gewisses Alter oder eine gewisse Einstellung, das hat ja nichts, Digitalisierung hat ja eigentlich per se nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit der Einstellung, die Einstellung haben, boah, das muss ich mir jetzt nicht noch antun. Und das muss man auch berücksichtigen, weil es ist ja auch nicht wertschätzend, wenn man dann einfach sagt, ja, dann bleibst du auf der Strecke. Und ich glaube, da werden wir in Deutschland auch durch den demografischen Wandel noch mehr digitaler werden, was für mich ein guter Trend ist.
Das heißt, du sagst ja auch ganz klar, die Change-Bereitschaft meiner eigenen Mitarbeiter muss eben hoch ausgeprägt sein. Ja, Digitalisierung hat tatsächlich ja erstmal nicht viel mit dem Alter zu tun. Okay, das heißt, da siehst du durchaus noch eben einiges an Potenzialen. Absolut. Sprechen wir über KI. Jetzt wird KI ja wirklich die letzten Jahre, würde ich sagen, durch jedes Unternehmen, zumindest der Begriff, getrieben. Ob jedes Unternehmen KI tatsächlich auch einsetzt, liegt nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Wo siehst du da die Möglichkeiten und Grenzen ganz konkret für euch?
Ja, also KI beschäftige ich mich ja schon einige Jahre auch mit. Alleine, dass ich bei meinem vorherigen Unternehmen halt die Digitalisierung zusammengebracht habe im Konzern. Und da ist eigentlich meine erste Antwort immer, bevor ich über künstliche Intelligenz rede, möchte ich erstmal die menschliche Intelligenz ausnutzen. Also wir haben ganz, ganz viele Dinge, die man sich anguckt, die blödsinnig sind. Und da muss man einfach auch mutig genug sein, Dinge anzupacken und zu verändern und optimieren und Mitarbeiter mitnehmen. Und künstliche Intelligenz muss man halt, man muss sie sinnvoll einsetzen. Also wir haben bei uns bei Coffee Perfect, nutzen wir künstliche Intelligenz schon im Bereich unseres Chief Information Officer, im Bereich Marketing, und auch ich nutze ChatGPT beispielsweise. Aber auch da, man muss auch wissen, was man damit macht. Und ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt komplett in die künstliche Intelligenz, weil ich zu viele Menschen verliere dabei. Das ist ein Trend, das dauert mehrere Jahre. Ich glaube, dass wir in Deutschland sowieso gegenüber anderen EU-Ländern hinterherhinken in diesem Bereich. Und wenn wir also von der Regierung irgendwann dazu anfangen, dort mehr in Digitalisierung gehen, dann wird sich das nachziehen. Und in Unternehmen muss man halt aufpassen, man muss halt die Mitarbeiter, und das ist bei uns sehr wichtig, wir haben eine Unternehmenskultur, wo ich die Mitarbeiter alle mitnehme. Also ich werde nicht einfach Entscheidungen treffen, sondern ich binde Leute ein, wir machen viel Workshops. Und deswegen müssen wir sagen, da wollen wir hin. aber wir brauchen vielleicht 2 Jahre, wie jetzt zum Beispiel eine Einführung Business Central. Wir können es auch in einem Jahr machen, aber wir machen es in 2 Jahren, weil wir müssen ein Kommunikationskonzept haben, wir müssen die Leute mitnehmen und dann bindet man nach und nach eben künstliche Intelligenz mit ein.
KI noch zusätzlich. Heiko, jetzt hast du ja ganz viele Themen angesprochen. Was sind bei euch da die Speerspitzen? Sind das Menschen, die ein sehr prozessorientiertes Denken mitbringen, die vielleicht auch ein bisschen Software-Hintergrund mitbringen? Weil häufig ist es ja so, wenn du als Softwareentwickler oder jemand, der Software verstehst, auf den Prozess blickst, siehst du automatisch auch, da lassen sich Prozesse automatisieren, programmatisieren. Oder ist das ein Thema, bei dem du sagst, ich will eigentlich dieses Know-how auf Prozesse zu blicken und zu sehen, wo kann ich eigentlich welche Optimierungen durchführen, die sich dann ja auch unmittelbar auf das Betriebsergebnis, auf das Wachstum und Co. durchschlagen. Diese DNA will ich eigentlich bei jedem einzelnen Mitarbeiter installieren. Oder sagst du, wir haben schon die Speerspitze, die sich in regelmäßigen Abständen die Prozesse anschaut, das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, ob du durch diesen Nachteil, den Deutschland gerade, wie du es gerade dargestellt hast im Bereich KI, auch einen geopolitischen Nachteil siehst in Deutschland, dass wir vielleicht auch geopolitisch vielleicht in den nächsten Jahren viel, viel stärker zu spüren bekommen, dass wir gerade bei diesem Thema vielleicht nicht so agil sind, wie es andere Länder sind.
Ja, genau, war eine lange Frage. Ich fange mal mit der ersten Frage an im Bereich Innovationsspitze oder für mich ist das der Deckmantel Qualität, weil ich habe ja gesagt, 80% ist Qualität. Und Qualität heißt nicht, einmal läuft der Prozess sauber und dann lasse ich den stehen, sondern da geht es natürlich darauf, wie können wir die Qualität verbessern oder wie können wir auch Technologien nutzen. Und da haben wir das mittlerweile so, wir hatten früher eine zentrale Qualitätsabteilung. Wir haben den Qualitätsgedanken in die Manager reingebracht. Das heißt, bei uns sind jeder Manager ist für seinen Bereich von der Qualität auch verantwortlich. Also wir haben keinen Auditor, der rumläuft und überall überprüft, sondern wir haben das. Und dabei gilt es natürlich gleichzeitig auch zu sagen, ich bin innovativ und versuche auch beispielsweise künstliche Intelligenz in meinen Bereich reinzubringen. Die Ideen werden gesammelt und werden dann im Business Development Meeting besprochen und diskutiert und dann auch weiterverfolgt oder auch Freigaben für Budgets gegeben. Das ist das eine, dass ich halt diesen Mindset haben möchte im Unternehmen. Und das ist für mich als ich als junger Mensch da in der Unternehmensberatung war, war es eigentlich ja mein Thema. Ich habe immer gesagt, ich mache meinen Job State of the Art, bevor irgendwann mal ein junger Berater kommt und mir meinen eigenen Job erklärt. Und das ist so in meiner DNA. Ich versuche immer selber die Dinge zu optimieren. Und das versuche ich bei uns im Unternehmen, den Managern auf einem vernünftigen Niveau natürlich, so keiner da irgendwie zu viel Druck verspüren, aber das selber zu ringen. Also das ist das eine. Und das andere, das Geopolitische, das ist leider zu beobachten, dass auch viele Unternehmensentscheidungen getroffen werden, dass man im Ausland produziert, dass man im Ausland andere Mitarbeiter generieren kann, die vielleicht innovativer sind als Deutschland. Ich beobachte das auch selber für mich, für Coffee Perfect. Bleiben wir so, wie wir sind. Also wir haben ein Unternehmen in Dänemark, wir haben eins in Österreich und eins in Deutschland. Und wir arbeiten halt eng mit unseren Lieferanten, mit Kooperationspartnern zusammen. Ich kann das beobachten, aber für mich selber, mich tandiert das im Moment nicht. Und wie gesagt, Leute, die wir reinholen, müssen wir vielleicht auch, ist vielleicht auch ein Trend, dass wir selber investieren müssen. Es kommen nicht mehr diese hoch ausgebildeten Menschen vielleicht in die Unternehmen rein, sondern wir müssen auch selber als Unternehmen etwas für Mitarbeiter machen.
Verstehe. Dann lass uns noch mal kurz bei diesem Thema bleiben, der Digitalisierung. Was für Auswirkungen, glaubst du, hat die Digitalisierung auf den Kaffeekonsum? Ja, es klingt vielleicht erstmal ganz abstrakt, aber hat es Auswirkungen auf den Kaffeekonsum, die Digitalisierung?
Ob es Auswirkungen hat? Also auf jeden Fall können wir mit Digitalisierung den Kaffeekonsum besser tracken. Also das hatte ich ja gemacht. Ich konnte also eigentlich, also es war natürlich retroaktiv, aber ich konnte direkt sagen, wann Corona in Deutschland eingezogen ist. Das konnte man ja im Kaffeekonsum feststellen. Ja. Es ging nämlich in den Büros, die wir so deutlich runter und dann ging es so langsam wieder hoch. Also ich kann dir sagen,
im Private-Bereich dürfte es wahrscheinlich gestiegen sein.
Genau, oder? Im Private-Bereich ist es gestiegen. Deswegen haben ja Unternehmen, die halt in Supermärkten ihren Kaffee verkauft haben, auch davon profitiert. Okay. Und dann ist es natürlich umgedreht gewesen. Aber so kann man natürlich jetzt sehen, dass langsam wieder die Mitarbeiter zurückgehen in die Geschäfte. Digitalisierung für mich ist das so denn der allgemeine technische Fortschritt. Also wenn man überlegt, dass wir Kaffeemaschinen haben, die auf einem sehr, sehr hohen professionellen Niveau sind, die sich selber reinigen, wo man jetzt sagt, ist mir egal, früher mit Milch, da musste man das dann eine halbe Stunde lang alles säubern und so. Das ist halt, man drückt auf den Knopf und das macht es alle alleine. Also das ist schon etwas, wo man mehr convenient hat, wo man einfach sagt, okay, das ist cool, ich habe eine Maschine, ich drücke drauf, jetzt möchte ich vielleicht noch eine Mandelmilch haben, dann drücke ich da drauf und er reinigt automatisch. Ich glaube, dass dieser Trend, okay, der wird noch mehr einziehen.
Okay, okay. Ich habe gestern im Rahmen der Recherche einen ganz interessanten Bericht gelesen aus Indien, die sich mit der Fragestellung beschäftigen, inwieweit eine Applikation vielleicht auch Koffeinspitzen auf mich persönlich dann auswerten kann, um mir dann eine Notification zu senden, es wäre jetzt wieder Zeit, einen Kaffee zu trinken. Das ist dann aber eher der leistungsorientierte Aspekt, weil viele konsumieren ja Kaffee tatsächlich als Genussmittel. Ne? Und ja, fand ich aber ganz interessant, ja, dass das die Gedanken dahingehend auch so fungieren, inwieweit kann eine Applikation vielleicht auf dem Smartphone mir in regelmäßigen Abständen auch eine Nachricht senden, wann jetzt wieder Zeit ist, um Kaffee zu konsumieren.
Ne? Ja, das ist...
Eine interessante Idee ist, dass wir es besser bewerten können als ich. Ja, ich bin ja eher so der Außenstehende, aber ich finde es interessant, dass dahingehend auch Gedanken angestellt werden. Ja.
Aber es gibt halt Trends oder auch Studien zum Beispiel, dass man über eine App sagen kann, ich habe jetzt Durst auf einen Kaffee und beispielsweise jetzt dass man eben auswählt, ich habe Kaffee und dann irgendein, ob es ein Friseur ist oder jemand anders, man kann dort reingehen und einen Kaffee ziehen. Okay. Also diese Möglichkeit oder was wir halt konkret auch besprochen haben, auch in unserem Business Development, ist halt diese Personifizierung. Also dass man als Mitarbeiter, wenn man dann als Mitarbeiter ins Unternehmen reingeht und sagt so, okay, dann entweder über eine Gesichtserkennung oder über seinen eigenen Namen, seinen eigenen Wunschkaffee dann direkt draufdrückt. Dass die Kaffeemaschine mehr individuell auf den Einzelnen eingeht.
Ja, spannend. Also ich glaube, da wird definitiv noch in der nahen Zukunft einiges folgen. Heiko, du hast im Bereich Philosophie promoviert, das ist korrekt?
Genau, ja, ich Betriebspädagoge ist das richtig. Genau, also ich habe BWL studiert und habe dann im Bereich Psychologie, Betriebspädagogik dann in studiert, ja.
Okay, ich finde das ja eine ganz, ganz interessante Mischung. Von daher freue ich mich auf das nächste Themenkomplex Unternehmensphilosophie, ja, oder Unternehmenswerte. Als du zu dem Unternehmen gestoßen bist, hast du dort gewisse Prozesse auch im Segment Unternehmenskultur, Philosophie angestoßen? Und wie hast du das getan?
Ich bin da schon recht provokativ unterwegs und habe in unserer ersten Vertriebsschulung, da war Marc noch bei mir, da habe ich die Frage gestellt, könnt ihr mir bitte mal die Werte sagen? Also einfach den Vertrieblern gesagt, ja, Sag mir doch mal die Werte des Unternehmens. Und von allen Vertrieblern, einer wusste das. Mhm. Und dann habe ich dem Marc gesagt, Marc, wir machen was falsch. Wenn die Mitarbeiter die Werte des Unternehmens nicht kennen und lange drüber nachdenken, dann haben wir nicht die richtigen Werte. Also ein relativ einfaches Beispiel. Ja. Und dann gab es aber so die Hintergründe. Wir müssen uns vorher mal die Webseite angucken, weil bevor Heiko wieder kommt und irgendwelche Fragen stellt. Das ist, auch das ist falsch. Das ist nicht das, was ich möchte. Die Werte müsst ihr leben können. Ihr müsst, ohne drüber nachzudenken. Und wir haben dann angefangen, auch mit Marc Beimvolk, sollen wir uns nicht alle duzen, lass uns doch einfach eine Du-Kultur machen. Ja. Und ganz, ganz einfach. Und es gibt immer noch einige Mitarbeiter, die dann Schwierigkeiten haben, dann sagen, ja, ist aber eine Respektperson, ja. Aber einfach permanent duzen, 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 dann geht das auch. Ja. Und wir haben viel in Workshops erarbeitet. Wir haben sehr, sehr viele Sessions gemacht. Wir haben gesagt, wir können alles ändern. Das liegt an uns. Wir können alles ändern. Also lass uns transparent über alle Dinge reden. Dinge, die wir falsch gemacht haben, müssen wir auch machen. Wir haben ja auch einen Betriebsrat. Das heißt, den Betriebsrat auch mit eingebunden. Ich habe also auch gesagt, eigentlich brauche ich keinen Betriebsrat. Das ist natürlich so eine schöne provokative Sache. Da sagt der
Betriebsrat, sagen okay, wahrscheinlich die meisten CEOs, oder?
Sagt der Betriebsrat, okay, dann sage ich, wenn ich gute Führungskräfte habe, die sich wirklich um die Mitarbeiter kümmern, brauche ich doch einen Betriebsrat. Ja, stimmt. Jetzt haben wir aber einen Betriebsrat. Jetzt arbeiten wir nicht gegeneinander, weil der Betriebsrat ist gut. Der hilft uns ja auch. Der hakt genau nach. Und das haben wir gemacht, sehr, sehr intensiv. Aber es gibt halt auch Entscheidungen, die treffe ich dann und die erkläre ich dann auch, warum. Nämlich betriebswirtschaftlich in den meisten Fällen. Und da müssen sie auch so umgesetzt werden, weil so sichere ich die Arbeitsplätze.
Absolut. Heiko, jetzt gibt es noch ein schönes Zitat. Wer Leistung will, muss Sinn stiften. Und ich finde das, was du da gerade vorgetragen hast, dass die Vertriebler eben nicht in der Lage waren, die Werte zusammenzutragen. Warum gehe ich morgens zur Arbeit? Also was ist für mich der intrinsische Motivationspunkt? Was bringt mich mit Lust zur Arbeit? Was ist es bei euch?
Bei uns ist das, also wir haben ja eine Vision auch erarbeitet, eine Mission und unsere Unternehmenswerte. Und die Vision ist, dass wir uns darüber freuen, dass wir unseren Kunden täglich das Leben erleichtern mit unseren Snack-, Kaffee- und Wasserlösungen. Ja, das heißt,
meine Lebensqualität als Kunde steigt.
Genau, die Lebensqualität. Das heißt, der Techniker, der merkt es eigentlich, weil der Techniker fährt zum Kunden, der freut sich schon, jetzt kommt er und installiert die Wassermaschine oder die Kaffeemaschine und sieht dann halt, also trinkt dann auch und freut sich. Der Vertriebler, der denkt hoffentlich nicht nur an seine Provision, sondern der möchte ja den Kunden auch happy machen, der möchte dann auch den richtigen und auch im Innendienst, wenn ich rumgehe und ich merke, wie die mit unseren Kunden telefonieren, wie viel Begeisterung da, das ist schön eigentlich. Mhm. Und diese Vision, dass wir wirklich sagen, in Summe sind wir für den Kunden da und dann können wir uns als Unternehmen auch weiterentwickeln. Und das ist etwas, was sinnstiftend ist.
Ja, ich finde das auch sehr positiv. Also das weckt ja auch positive Energie, wenn ich wirklich das Gefühl habe, durch mein tagtägliches Doing eben vielen Menschen morgens vielleicht sogar schon ein Lächeln auf die Lippen zaubern zu dürfen. Jetzt ist das Thema Vision, Mission, zumindest laut meinem Blick in Deutschland ein bisschen unterrepräsentiert. Glaubst du, dass viele Unternehmen da ihr Potenzial auch verspielen, weil natürlich ein motivierter Mitarbeiter oder motiviertes Teammitglied um ein Vielfaches stärker dann natürlich auch zu der Gesamtperformance beitragen kann gegenüber vielleicht einem Mitarbeiter, der vielleicht den Sinn und Zweck seiner Arbeit eher darin betrachtet, am Monatsende dann idealerweise eine relativ hohe Zahl auf dem Gehaltszettel zu haben?
Ja, das ist ja etwas, du hattest ja gefragt, auch so Unternehmensphilosophie, das ist etwas, was für mich schon, also wenn man im Bereich Philosophie promoviert, dann hat man ja automatisch, wo man schon Sinn nach dem Sinn des Lebens fragt. Und das ist, also Simon Sinek hatte das mit diesem Frag erst nach dem Why, also nach dem Warum. Das finde ich eigentlich gut, dieser Purpose, dass man sagt, warum macht man etwas? Und das sollte ja eigentlich die Vision sein. Also die Vision ist, warum gehe ich zur Arbeit? Und die Mission ist eigentlich, was man macht. Also verkaufe ich Brötchen, dann bin ich beim Bäcker. Oder verkaufe ich Kaffeemaschinen und Kaffee, dann bin ich bei uns, ja. Mhm. Und das, wie man es macht, sind eigentlich die Werte. Also wir haben drei Unternehmenswerte und die möchte ich, wie gesagt, dass die Mitarbeiter die sofort kennen, weil das ist, wie wir das machen. Wir haben Qualität, wir haben Teamgeist und wir haben Kundenfokussierung. Mhm. Diese drei Werte, die sind in allen Bereichen und die haben wir erarbeitet. Und das ist viele Unternehmen, so wie du es gesagt hast, die sehen das vielleicht nicht. Aber ich halte das für vernünftig zu sagen, wir haben eine Vision, wir haben eine Mission und wir haben eine Werte. Und so einfach wie möglich halten.
Wie konsequent seid ihr denn, wenn ihr erlebt, dass ein Mitarbeiter wiederholt nicht mit diesen Werten konform ist oder gegen die Werte verstößt? Oder gibt es da für euch irgendwie ein Monitoring oder sagt ihr, okay, unsere Aufgabe ist erstmal diese drei Werte, die Vision, die Mission allen Mitarbeitern auch zu transportieren? Ihr müsst es ja nicht nur verstehen, sondern auch leben. Aber vielleicht gibt es ja auch durchaus auch mal den Case, in dem vereinzelte Mitarbeiter sich nicht an diesen Wertekatalog halten.
Das ist etwas, deswegen habe ich die Werte etabliert, weil das für mich auch ein Führungsinstrument ist, weil ich lebe diese Werte vor. Also ich bin sehr teamorientiert, habe einen hohen Qualitätsanspruch und auch sehr kundenorientiert. Und das habe ich aus meinen vorherigen Unternehmen, also amerikanische Unternehmen sind da ja sehr, sehr klar, so Zero Tolerance Policy. Und da muss man es auch machen. Da muss man auch konsequent sein. Und das ist bei mir da stehe ich halt hinter. Also wenn einer gegen die Werte verstößt, dann führt er sowieso ein Gespräch mit mir. Und wenn er sich vertan hat, dann kriegt er jede Chance. Aber wenn einer in seiner DNA, also wenn einer einfach nicht kundenorientiert ist, also wir haben auch Mitarbeiter, die haben nicht sauber verkauft. Mhm. Die Mitarbeiter gibt es nicht mehr im Unternehmen. Also die haben die Chance bekommen, aber Mitarbeiter, die meinen, auf eine schnelle Provision auszugehen, die gehören nicht zu uns. Also wir haben Mitarbeiter, also Nörgler, Leute, die Verschwörungstheoretiker, Betrüger, die möchte ich nicht im Unternehmen haben.
Verstehe.
Das passt einfach nicht dazu. Ja. Ich möchte, sonst kann ich ja die Kultur nicht leben.
Klare Linie. Klare Linie, vielleicht finde ich sehr sympathisch, definitiv. Was siehst du denn heute 2024? Ich glaube, dieses Jahr wird auch ein sehr, sehr aufregendes Jahr, weltweit ein sehr aufregendes Jahr. Was für Herausforderungen und Chancen siehst du denn für Unternehmer in der heutigen Zeit? Oder anders ausgedrückt, wenn du die Zeit Revue passieren lassen würdest, würdest du nochmal zu diesem Zeitpunkt, der ja auch durch Corona und Co. sehr schwer gewählt war, würdest du nochmal als Entrepreneur durchstarten oder sagst du sogar, wenn du mir die Frage heute stellst, Schab, ich hätte es eigentlich viel, viel früher schon machen müssen und sollen mit dem Wissen, was ich heute habe.
Ja, also für mich ist das ein großer Vorteil ist natürlich, dass ich mich mit Zahlen ganz gut auskenne. Das heißt, für mich ist immer, ich nehme immer das Beispiel, VfL Osnabrück ist gut, aber ich nehme immer gerne das Beispiel FC Bayern München, also immer Fußball. Der FC Bayern München ist finanziell stark. Das heißt, er kann eigentlich nie absteigen in irgendeine zweite Liga oder sowas. Er ist einfach finanzstark. Und das ist halt mein Credo, zu sagen, lass uns das Unternehmen finanzstark steuern. Verstehe. Und wenn man überlegt, dass wir beispielsweise jetzt in 23 im Vergleich zu 2021 haben wir den Umsatz um 40% gesteigert. Das heißt, wir haben innerhalb von 2 Jahren den Umsatz um 40% gesteigert. Und wir sind seit 2022 das erste Mal profitabel. Ja. Also wir waren vorher ein Start-up, haben immer investiert und ab 22 sind wir profitabel, auch in 23 sind wir profitabel. Und das ist etwas, was ich für richtig halte, zu sagen, da muss man auch die Entscheidung treffen. Und was möchte man? Wollen wir noch wachsen? Ja, aber wir wollen nur noch gesund wachsen. Wir lehnen noch Kunden ab. Ich lehne auch Mitarbeiter oder Bewerber ab. Also wir haben den Vorteil, Servicetechniker sind sehr, sehr schwer. Wir lehnen Servicetechniker ab, die sich bei uns bewerben, weil die einfach sagen, die passen nicht rein.
Verstehe.
Und das ist etwas, das ist harte Arbeit. Ich würde das heute wieder machen. Klar, man lernt natürlich immer und sagt ja, okay, das hättest du dir auch schenken können. Aber ich glaube, dass die Herausforderung, also du hast nach Herausforderungen und Chancen gefragt. Ich glaube, Herausforderungen haben wir, glaube ich, in Deutschland mehr als Chancen. Aber trotzdem würde ich sagen, die wenigen Chancen, die wir haben, die muss man halt greifen. Und in unserem Bereich, und ich rede auch, merkst du vielleicht auch, ich rede auch nicht schlecht über Wettbewerbern, auch unser Nachbar ist halt unser Nachbar und wir arbeiten da, glaube ich, ganz gut. Die arbeiten ganz gut und das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, der Kuchen ist groß genug. Wenn man sich fair verhält, dann können wir auch alle Unternehmen in Deutschland uns auch entwickeln.
Ja, und du hast das Thema Kennzahlen gerade angesprochen. Ich glaube, all diejenigen, die vielleicht jetzt separat so ein bisschen in die Handelsregister und Co. schauen, sehen auch, dass ihr dann einen sehr, sehr ordentlichen Jump in Richtung der Profitabilität auch hingelegt habt. Ja, und ich glaube, das war mit Sicherheit auch nicht ganz einfach. Sowas geht ja auch leider mit ein bisschen Pain einher, muss man ja auch ganz klar sagen. Aber das finde ich schon sehr erstaunlich, weil der Jump, also all diejenigen, die sich dafür interessieren sollten, sich das mal anschauen, ist, finde ich, schon sehr signifikant, ne? Zumindest visuell sehr herausstechend. Mitarbeiter. Wir haben gerade schon ganz, ganz viel über Mitarbeiter gesprochen. Seid Top-Arbeitgeber und ihr habt auch den B2B-Award im Bereich der Kundenzufriedenheit erhalten. Kundenzufriedenheit hast du gerade auch schon dargestellt. Ihr legt sehr, sehr viel Wert auf Kundenfeedback und Customer Success Management. Top-Arbeitgeber, was macht ihr dafür konkret?
Das ist also diese Auszeichnungen, die wir bekommen, sind aus meiner Sicht die Konsequenz und die Belohnung der Unternehmenskultur. Weil wenn du an die Mitarbeiter gehst, die Mitarbeiter sind happy, dann sind sie natürlich auch bei dem Kunden zufrieden und die Kunden merken das. Und so sind wir halt dann auch, haben dann auch den ersten Platz in der Kundenzufriedenheit bekommen, auch bei Kununu. Klar, Mitarbeiter, die aus dem Unternehmen ausscheiden, die zum Beispiel nicht so verkauft haben, wie ich es mir wünsche. Die schreiben mir nicht die beste Bewertung. Aber das muss man halt dann auch relativieren.
Ja.
Aber auch da, ich glaube, wir machen sehr, sehr viel. Und das bricht dann halt nach außen. Also die Auszeichnung bekommst du, indem du halt erst leisten musst und dann kommen erst die Erfolge. Das geht halt nicht. Also manche meinen halt, man setzt sich hin und versucht irgendwie Auszeichnung zu bekommen, du kriegst die durch harte Arbeit.
Ja, absolut. Und ich glaube, das hat der eine oder andere von uns schon erleben dürfen, dass natürlich Mitarbeiter, die sich vielleicht nicht ganz im Positiven von dem Unternehmen trennen, auch im Nachgang vielleicht nicht so ganz positiv darüber berichten. Aber ich glaube, das muss man als Unternehmen auch aushalten. Ja, und entsprechend auch darauf reagieren, wenn man dann darauf reagieren möchte.
Ja, vielleicht da noch eine Sache. Das habe ich auch aus der Unternehmensberatung. Also wir versuchen uns schon immer sehr sauber und vernünftig und fair zu trennen von Mitarbeitern, weil man sieht sich, ne, wie es immer so heißt, zweimal im Leben. Und bei Unternehmensberatung ist es vom Kopf her. Es kann ja sein, dass dieser Mitarbeiter irgendwann mal in einer Managementposition bei deinem zukünftigen Kunden sitzt. Ja. Und das ist auch so ein bisschen in meinem Kopf drin, dass wir sagen, dann lass uns vernünftig da eben einen Cut zu machen. Und das hat bis dato auch sehr, sehr gut geklappt.
Absolut. Die eine oder andere Unternehmensberatung soll ja sogar eine Zielfluktuation haben. Genau, mit dieser Hypothese, dass dann ja vielleicht neue Kunden dadurch entstehen. Ich glaube, so weit muss man tatsächlich dann nicht gehen. Aber das ist vielleicht nochmal ein sehr amerikanischer Blick auf dieses Thema. Euer Markenlogo, das hat sich auch nochmal ein bisschen verändert. Ja. Was sind da die Hintergründe?
Ja, zum einen Coffee Perfect macht Snack und Coffee Perfect macht Wasser. Das heißt, wir sind nicht repräsentativ in diesem Bereich mit dem Namen Coffee Perfect. Und was habe ich gemacht? Ich habe einen Wettbewerb gemacht. Ich habe gesagt zu den Mitarbeitern, lasst uns überlegen, wie wir uns nennen wollen. Lasst uns uns umfirmieren. Und zuerst gab es von den Mitarbeitern, schon wieder, vorher hießen wir mal CP Group, jetzt heißen wir Coffee Perfect, dann heißen wir hinter XY. Und wir haben dann das gemacht und es kam ganz, ganz viele, die sagen, warum Coffee Perfect ist doch ein cooler Name, wir sind doch ein bekannt im Markt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir den Namen Coffee Perfect und ändern das Logo und bringen rein Aqua, Coffee und Snack. Mhm. Und durch dieses Aqua, Coffee und Snack auf unserem Logo, ich glaube, ist es klar, dass wir nicht nur Kaffee machen. Aber auf der anderen Seite ist Aqua Coffee Snack, Coffee in der Mitte und Coffee bleibt weiter unser Mittelpunkt im Unternehmen. Weil, wie gesagt, das ist die Emotion und deswegen sind auch viele Mitarbeiter im Unternehmen, weil sie einfach sagen, Kaffee ist auch meine Leidenschaft, ja.
Ja, das heißt, breiter diversifizieren steht jetzt erstmal nicht auf der Agenda, weil du ganz klar sagst, Kaffee ist unsere DNA, das steht im Mittelpunkt.
Genau, genau, okay. Ja. Also wir nehmen natürlich jetzt, also wir sind im Bereich Wasser sind wir stabil, wir sind im Bereich Snack, also Snack ist ein boomender Markt noch und da sind wir gut, wir sind wahrscheinlich einer der größten Snack-Händler Deutschlands, ja, bin nicht der größte und das ist auch alles in Ordnung, aber Kaffee ist halt unsere im Englischen heißt es back to the roots, ne? Also wir bleiben bei unseren Wurzeln, wir bleiben ein Kaffeeunternehmen.
Hat Kaffeekonsum das Plateau in Deutschland erreicht oder sagst du, nee, es wird zukünftig noch mehr Kaffee konsumiert werden? Vor allem, ihr seid ja auch im B2B-Bereich aktiv, das muss man ja auch nochmal so ein bisschen differenzieren vom B2C-Bereich, weil du da wahrscheinlich auch viele, viele Insider-Informationen hast. Aber wie betrachtest du das? Haben wir da ein Plateau erreicht oder glaubst du, Kaffee wird in naher Zukunft sogar noch mehr konsumiert in verschiedenen Ausprägungen oder in verschiedenen Mixturen. Da bist du der größte Experte.
Ja. Also Kaffee ist nach wie vor noch ein wachsender Markt und Kaffee ist auch krisensicher. Also Kaffee trinkt man auch in der Krise, so wie du es gesagt hast, in Corona wurde halt eben Kaffee mehr im Privaten getrunken. Was ich halt nach wie vor sehe, und das war auch etwas, wo wir uns mit beschäftigt haben, was heißt denn Corona, Mitarbeiter gehen mehr ins Homeworking, für uns heißt das, wir verkaufen weniger Kaffeemaschinen. Ja. Aber eigentlich ist es genau umgedreht. Man ist weggegangen, also viele Unternehmen sind weggegangen von der zentralen Küche, mehr zu Etagen-Kaffee-Corners, also wie jetzt auch Starbucks, diese Starbucks-Zeit, ja. Dass man sagt, dann trifft man sich eben dort. Weil dieses, das ist halt auch eine Unternehmenskultur, oder ein Unternehmenskulturelement, dieses auf dem Kaffee sich mal eben treffen, selbst mit dem CEO sich zu unterhalten. Und das sehe ich nach wie vor sehr, sehr stark und auch die gute Bohne. Also ich glaube, der Trend geht schon dahin, dass man sagt, wir wollen guten Kaffee haben. Weil was bringt das, eine vernünftige Kaffeemaschine zu haben, aber eine ganz günstige Bohne? Sondern es muss ja in Kombination. Und unsere Maschinen werden ja gleichzeitig mit den Bohnen entwickelt. Also, also der Geschmack ist ja kein Zufall bei uns, sondern das wird ja kombiniert. Und das ist natürlich auch ein Fund. Das heißt, Deswegen, das wird nach wie vor aus meiner Sicht wachsen. Nicht mehr so vielleicht wie in den letzten Jahren, aber es wird nach wie vor ein Wachstum sein. Und was ich vorhin schon gesagt habe, der Trend geht so mit unterschiedlichen Milchvarianten. Okay. Weil Milch ist halt mit Laktose, also da ist der Trend nach wie vor da, dass man mehr alternative Milchvarianten haben wird.
Das heißt, es wird in Summe komplexer. Ja. Siehst du auch einen höheren Wettbewerb, wenn vor allem im Privatkonsumentenbereich immer höherwertige Maschinen auch angeschafft werden, geht natürlich der Mitarbeiter auch in die Firma und hat einen höheren Anspruch. Ja, plötzlich hat er vielleicht zu Hause dann doch die 2.000-Euro-Maschine, weil er einfach sagt, ist das etwas, was ihr auch merkt, dass der Mitarbeiter einfach einen höheren Anspruch entwickelt hat und dass ihr dahingehend natürlich auch an der Kaffeebohne, an der Rezeptur und Co., vielleicht auch mit Starbucks als Antwort darauf, Lösungen benötigt?
Also das wünsche ich mir ja, genau das, weil das ist ja genau das, wovon wir profitieren. Der Mitarbeiter hat durch Corona vielleicht seinen Kaffee-Vollautomaten, den er sich aus dem Supermarkt, Mediamarkt oder wo er auch immer gekauft hat und hat zu Hause einen besseren Kaffee und einen besseren Automaten als im Büro. Was macht man dann? Man nervt den Chef. Der Chef ruft bei Coffee Perfect an und dann wird der Mitarbeiter sehen, dass man das noch toppen kann und dann hat man das.
Also das ist eigentlich für euch der beste Vertriebsmitarbeiter.
Genau, ja, richtig.
Okay, verstehe. Heiko, lass uns jetzt die letzten Minuten noch mal kurz nutzen, in die Zukunft zu gucken und zu blicken. Über die Vision hast du uns ja gerade schon so ein Stück weit berichtet. Aber was sind deine Zukunftspläne? Was möchtest du mit Coffee Perfect noch erreichen, ungeachtet dessen, dass ihr heute schon sehr profitabel seid und wahrscheinlich noch viel profitabler und größer werdet? Aber jetzt mal von der Finanzmathematik außen vor.
Ja, also ich hatte es ja eingangs gesagt, ich möchte wachsen, aber nur gesund wachsen. Also das eine ist mir natürlich wichtig, weil das ist halt der Unterschied, wenn du im Konzern arbeitest oder wenn du mit Eigentümer des Unternehmens bist. Das sind dann halt meine Mitarbeiter und ich habe schon die Verantwortung, da sind Familien hinter. Das heißt, die Arbeitsplätze natürlich zu sichern und das Unternehmen weiter nach vorne zu entwickeln. Und wenn ich mir die potenziellen Krisen, die alle vor der Tür stehen, angucke, dann muss man das natürlich schon weit im Voraus auch überlegen. Das heißt, wir müssten immer ein Schritt auch den Wettbewerbern voraus sein von der Innovation, von unseren Ansätzen. Und auch weiter wachsen. Also ich könnte mir halt auch vorstellen, noch in ein anderes Land zu gehen. Aber das sind auch Dinge, die mache ich nicht, um einfach nur zu sagen, ich werde größer, sondern es muss sich auch lohnen. Also wir müssen gesund wachsen. Das ist halt das Entscheidende. Und das ist auch ein Unterschied. Ich bin einer der ältesten Mitarbeiter im Unternehmen und wir haben viele junge Mitarbeiter. Das heißt, es geht auch darum, Mitarbeiter aufzubauen. Wenn ich mal in Urlaub gehe und ich gehe schon recht viel auch in Urlaub, also ich bin schon jemand, der dann auch mal loslassen kann und dann einfach auch mal private Zeit hat, dass es dann läuft, dass man wirklich ein Unternehmen aufbaut, das auch sehr, sehr zukunftsorientiert ist. Und da sind wir meiner Sicht auf einem sehr, sehr guten Weg.
Okay, wunderbar. Heiko, ich glaube, in naher Zukunft dürften wir immer häufiger auch von Coffee Perfect hören. Ich habe heute ganz, ganz viel auch gelernt. Vielen Dank für deine Zeit. Und liebe OMKB-Audience, ich hoffe, euch hat der Talk mit Heiko Spaß gemacht, genauso wie mir. Und ich sage erstmal herzlichen Dank, lieber Heiko. Und auch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis gleich.
Danke sehr.